Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir hier an euch. Und ich bete noch zu Anfang. Ja, Herr, hab du Dank für die Vorbereitungszeit, die ich hatte in dieser Woche, Herr. Und du zeigst mir immer wieder, wie schwach ich eigentlich bin. Das ist gut so. Denn dann erkenne ich, dass ich dich brauche, so wie wir alle. Herr, hab Dank für jeden, den du gebracht hast heute Morgen, auch die dabei sind. Ja, wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen von dir hören. Wir wollen ja erfahren, was du uns sagen willst in deinem Wort. Und heute wird es um deinen Geist gehen, der in uns wohnen soll, Herr. Mach uns das immer wieder klar, dass wir neu geschaffene Menschen sind durch dich und durch deine Tat am Kreuz. Und dass wir darauf bauen dürfen, dass wir erwarten, wenn du wiederkommst, dass du uns mitnimmst. Hab Dank dafür, für alles, was wir von dir empfangen, für alle Erkenntnis, die wir haben und für alle Verheißungen. Amen. Ja, wir sind ja im Epheserbrief und wir haben die Kennzeichen eines Christen schon in drei Positionen kennengelernt. Und heute wird es um eine vierte Position gehen, nämlich den Wandeln im Geist. Die heutige Predigt wird also von diesem vierten und diesem letzten Punkt, den Paulus in diesem Teil uns sagen will, da wird es um den letzten Teil gehen, bevor er ganz konkret wird, ab Vers 22. Wandeln im Geist. Bisher haben wir bereits gehört vom Wandeln, und Wandeln wussten wir oder wissen wir jetzt, dass es eigentlich Verwandeln heißt. Das heißt also, wir sollen verwandelt werden von unserem alten Leben in ein neues Leben. Darum geht es hier. Und da haben wir gehört vom verwandelt werden hin zur Liebe untereinander. Verwandelt werden, dass wir im Licht sind. Und letzten Sonntag haben wir vom Wandeln in Weisheit gehört in der Predigt von Friedemann. Und dieses Wandeln in Weisheit, da hat der Friedemann uns drei Punkte genannt, die wichtig sind für uns und die Paulus uns auch wichtig machen möchte. Ja. Der erste Punkt war gewesen, dass wir sehen, dass es Gott wichtig ist, dass wir weise sind, dass wir weise handeln. Und da war ein Punkt gewesen, und das ist ganz wichtig für uns, dass wir nicht nur Hörer des Wortes werden, sondern auch Täter des Wortes. Ein zweiter Punkt war gewesen, Gott möchte, dass wir die Zeit, die er uns schenkt hier auf Erden, komplett ausnutzen, richtig einsetzen. Das war der zweite Punkt. Und als dritten Punkt, Gott möchte, dass wir seinen Willen tun, nicht unseren Willen. So wie wir im Vaterunser beten, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Das waren diese drei Punkte in Verbindung mit der Weisheit. Und heute wird es nun um den Geist gehen. Und der Geist befähigt uns ja auch, in dieser Weisheit auch zu wandeln. Bevor Paulus in Epheser 5, 22, was jetzt kommen wird, das ist die sogenannte christliche Haustafel, sehr, sehr konkret in unser Leben eingreift, geht er nochmal in den Versen 18 bis 21 des Epheserbriefes darauf ein, wie wir wandeln sollen, nämlich in Gottes Geist. Das wäre der vierte Punkt des Wandelns für uns Christen. Und dabei knüpft Paulus an die drei anderen Punkte an, die wir schon behandelt haben, Liebe, Licht und Weisheit und stellt sozusagen die Verbindung her zu diesem ja bisher vielleicht theoretischen Teil, zu einem praktischen Teil, der ganz praktisch wird, dann ab Vers 22. Und ich lese den Text aus Epheser 5, die Verse 18 bis 21. Und da schreibt uns Paulus, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das ist der Text, den wir heute haben. Paulus beginnt den Teil mit einer Konjunktion, einem Bindewort, dem Bindewort und. Das stellt so die Verbindung her zu dem Text vorher. Und da wird es ein bisschen konkreter, denn er schreibt, und berauscht euch nicht mit Wein. Das ist eine konkrete Aussage. Es ist eine Verhaltensweise, wie wir Christen sein sollen. Uns nicht berauschen mit irdischen Dingen. Und er nennt hier als ein Beispiel den Wein. Wir sollen uns anders verhalten. Wir sollen wandeln in einem Geist, in dem Heiligen Geist, der konträr steht zu dieser Weinseligkeit, die davon kommt, dass wir uns vielleicht berauschen. Wir sehen an diesem Text, dass hier Paulus zwei Dinge gegeneinander stellt. Einmal die Welt, beispielhaft hier Rausch durch Alkohol, und dann auf der anderen Seite konträr dazu den Heiligen Geist. Wir als Christen dürfen natürlich sicherlich wissen, was wir in unserem Leben beachten sollen und wie wir uns verhalten sollen. Dass Trunkenheit in Form von Besäufnis durch übermäßigen Konsum von Alkohol jedem Gläubigen zum Nachteil gereicht und von Gott letztendlich, das müssen wir sagen, als sündiges Treiben betrachtet wird. Da wir ja unserem eigenen Ansehen schaden, also jeder persönlich, wir schaden auch der Gemeinde, wenn wir uns so verhalten, und wir schaden nicht zuletzt Gott. Denn letztendlich zeigen wir damit, wem wir gehören. Gehören wir der Welt oder gehören wir dem Heiligen Geist und damit Gott? Da wir nun mal in der Welt noch leben, würde dieses Gebaren, wenn wir uns genauso verhalten würden wie die Welt, würde ja auch von der Welt gesehen werden. Die Welt schaut auf uns. Sie würde das wahrnehmen und sie würde es auch dahingehend beurteilen. Nämlich, dass wir nicht anders sind als die Welt, wenn wir solches Gebaren an den Tag legen. Einen kleinen Abstecher möchte ich machen. Wir kennen alle den Spruch Nomen est omen, was so viel heißt wie der Name, den du trägst oder wie du dich äußerlich gibst, das ist Zeichen für die Welt. So war es in früheren Zeiten gewesen, da habt ihr wahrscheinlich alle eure Namen her, zumindest eure Familiennamen, dass diese Namen verbunden worden sind mit bestimmten Aktionen, zum Beispiel dem Beruf oder wie sich jemand gibt. Wenn wir also den Namen Müller hören, dann wissen wir, dass in der Vergangenheit irgendjemand vielleicht in der Familie Müller war. Oder Schneider oder Schuster. Ich habe meinen Namen ausgeforscht. Das ist ein sehr alter Name und ich war eigentlich immer stolz auf diesen Namen. Trenkhahn. Ich war stolz, als ich gelesen habe, dass in Amerika sehr viele diesen Namen haben, in verschiedenen Abwandlungen, manchmal mit CK geschrieben oder ohne H. In Australien gibt es den. Es gibt auch viele Leute, die haben da studiert und sind Professoren, toll, habe ich mich gefreut immer. Und dann habe ich mal geforscht, was das für ein Name ist. Und dann ist mir die Erzählung von meinem Vater so in Gedächtnis gekommen, als er von meinem Opa gesprochen hat, den ich nie kannte. Und der in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts schon gestorben ist. Einer der größten Säufer unter der Welt. Der alles gemacht hat, was mit Alkohol verbunden war, was schlecht ist. Der rumgehurt hat. Der Menschen geschwängert hat, Frauen geschwängert hat, die gar nicht seine Frauen sind. Und der letztendlich den ganzen Gutshof versoffen hat. Und letztendlich auch übel gestorben ist. Wenn man den Namen Drenkhan mal forscht, dann ist der ungefähr aus dem 14. Jahrhundert, Anfang 1300. Drenkhan. Und wenn man forscht, dann kommt man auf die Nähe von Hamburg. Da ist dieser Name das erste Mal vermerkt worden. Und er kommt vom Trinken. Von einem Mann namens Trinkjohann. Und daraus abgeleitet ist der Name Drenkhan, verwandelt natürlich im Lauf der Zeit. Also auch ein Säufer. Und die Welt hat diesem Mann diesen Namen gegeben, wahrscheinlich war er ein großer Trinker. Hat oft gesoffen wahrscheinlich. Daher hat er seinen Namen. Ist das jetzt super gut? Ich denke nicht. Schlecht eigentlich. Und da sehen wir, wie die Welt auf Menschen reagiert, die sich vielleicht so gebaren. Und uns würde es ja genauso gehen. Da wird man dann ganz schön vom Stolz mal runtergeholt. Wenn man sagt, naja, kann man nicht mal so stolz sein auf den Namen Drenkhan. Auch wenn ich kein Säufer bin. Aber man muss sich das bewusst machen, wie schnell man unter Umständen abirrt. Und die Bibel, die warnt uns ja an vielen, vielen Stellen vor Trunksucht. Viele Stellen sprechen davon, dass wir in der Gefahr immer stehen, auch als Christen, in Weinseligkeit zu verfallen. So schreibt schon Salomo im Alten Testament in seinen Sprüchen schreibt er in 23,20. Das ist eine Warnung. Geselle dich nicht zu den Weinsäufern und zu denen, die sich übermäßig im Fleischgenuss ergeben. Und dann schreibt er weiter, denn Säufer und Schlemmer verarmen. Mag sein, so wie bei meinem Großvater, dass der ganze Gutshof drauf geht, verarmen. Aber ich denke, hier ist noch mehr gemeint, nämlich verarmen im Geist. Verarmen im Geist. Das meint Salomo mit. Klar, es geht Geld drauf, ja, es geht Besitz drauf. Unter Umständen, wenn du dein ganzes Geld für solche Dinge ausgibst, ich sehe es an meinem Großvater, wie der ganze Gutshof versoffen worden ist. Es geht aber auch um geistliche Verarmung. In demselben Kapitel schreibt Salomo weiter, ach, wer hat Ach und Weh? Wer hat Streit? Das sind mal Fragen. Wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Ursache? Wer hat trübe Augen? Die, welche spät aufbleiben beim Wein, die einkehren, um Würzwein zu kosten. Schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie ein Becher perlt. Er gleitet leicht hinunter, zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Furchtbare Warnungen nun. Und auch 1. Korinther 5,11 spricht davon, vom Trunkenbold. Und in 1. Petrus 4,3, da wird auch die Trunksucht angesprochen, in Trinkgelagen. Und der damit natürlich daraus entstehende Götzendienst, der Gott nicht gefällt. Gleichzeitig, ob dieser Warnungen, dürfen wir wissen, dass alkoholischer Wein oder Alkohol als allgemein in Maßen genossen natürlich ein Mittel in der Bibel ist, was nicht unbedingt schlecht ist. Was Menschen zum Vorteil gereicht. Denken wir nur daran, dass Alkohol desinfiziert. Das ist eine tolle Sache. Was hat Jesus getan als erstes Wunder? Er hat Wasser zu Wein verwandelt. Sodass dieser Wein der köstlichste war, den es dort gab. Und der Kellermeister, der dem Bräutigam dann gesagt hat, warum hast du diesen Wein nicht gleich ausgegeben. Denn den schlechten Wein hättest du zum Schluss lassen können, das sind ja alle schon besoffen. Das hat er ihm gesagt. Also Jesus hat hier Wein hergestellt, das ist eine tolle Sache. Und wir wissen auch, dass Jesus sich selbst dem Vorwurf ausgesetzt sah. Vorwurf der Pharisäer, dass er ein Säufer und ein Fresser ist. Das haben sie ihm nachgesagt. Nur weil er ganz normal gelebt hat. Er war ja kein Säufer. Aber trotzdem wurde ihm das angedichtet. Wir können das mal sehen in Matthäus. Ich lese es mal vor. Matthäus 11 steht das. Und da schreibt er von Johannes. Und das ist die üble Nachrede, die sie dem Johannes nachsagen und auch dem Jesus dann nachsagen. Jede Sache wird so benutzt, wie sie gerade richtig ist. Und da schreibt uns Matthäus, denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, er hat einen Dämon. Also auf der einen Seite legen sie es so aus. Und dann das nächste, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und der Sünder? Das wird Jesus nachgesagt. Ein Säufer und ein Fresser. Ja, Jesus hat Wein getrunken, das stimmt. Aber er hat sich nie betrunken. Trunksucht ist ein Übel in unserer Zeit und war es wahrscheinlich schon immer gewesen. Paulus schreibt Timotheus im ersten Timotheusbrief in 5,23. Er soll ja nicht vergessen, nicht nur Wasser zu sich zu nehmen, sondern auch Wein. Wegen seiner Gesundheit, seiner angegriffenen Gesundheit. Das teilt Paulus seinem Ziehsohn Timotheus mit. Vergiss das nicht. Scheinbar war Timotheus jemand, der nur Wasser getrunken hat. Und er gibt ihm eigentlich diesen Ratschlag und er gibt ihm eigentlich auch diese Auflage. Pass auf, vergiss nicht, Wein zu dir zu nehmen. Das tut dir gut. Und nicht zuletzt, wir nehmen das Abendmahl ja mit dem Saft von Trauben. Wir könnten es auch mit gegorenem Wein oder vergorenem Wein nehmen. Auch das wäre möglich. Sodass wir sehen, Wein an sich oder Alkohol an sich ist überhaupt nicht so schlimm. Ich denke, man könnte sagen, die Menge macht's. Die Menge macht's. Was hat nun oder wie sehen wir jetzt nun diese Ermahnung auf der einen Seite von Paulus, sich nicht dieser Weinseligkeit hinzugeben und auf der anderen Seite der gleiche Mann, nämlich Paulus, der einen Ratschlag gibt, Wein zu trinken. Diese Warnung auf der einen Seite und diese eigentlich Erlaubnis auf der anderen. Wie schon gesagt, die Menge macht's. Und berauscht euch nicht mit Wein. Berauschen steht hier. Trunksucht und Trunkenheit ist, wie bereits erwähnt, keine Art und Weise für gläubige Christen. Aufgrund dieser Gegenüberstellung, die Paulus hier macht, auf der einen Seite den Heiligen Geist und auf der anderen Seite den Geist des Weines oder des Alkohols, darf angenommen werden, dass Paulus uns anhand dieses Beispiels Wein klar machen will, dass es um jede exzessive Lebensweise geht hier auf der Welt. Nicht nur den Wein. Und uns davor warnt. Es ist also sozusagen eine Gegenüberstellung einer geistlichen Welt zu einer irdischen Welt. Wie wir alle wissen, führt übermäßiger Alkoholkonsum nicht nur, dass du deinen Körper schädigst, deine Organe schädigst, welcher Art auch immer, welcher Alkohol du zu dir nimmst oder nehmen würdest, führt zur Betörung, berauscht einen, zu unkontrolliertem Handeln, zu Ausschweifungen in Dingen, die zwar in deinem Herzen vielleicht im Verborgenen sind, nicht nach außen treten, die in deinem alten Adam schlummern, die aber gerade, und wenn du nüchtern bist, merkt das vielleicht noch nicht mal einer, aber die aber gerade durch Alkohol unter Umständen oder auch durch andere Dinge zum Vorschein kommen, die sichtbar werden und die nicht gut sind. Da macht man dann Dinge, die man vorher in nüchternem Zustand nicht machen würde. Wir verlieren unseren klaren Blick. Dies genau will er den Ephesern sagen. Passt auf, ihr Epheser, ihr seid in Gefahr. Ihr seid in Gefahr, passt auf. Berauscht euch nicht mit Wein. Und dann kommt die Folge davon, was Ausschweifung ist. Also diese Verbindung berauschen, also besoffen sein, trunken sein, in Verbindung mit Ausschweifung. Und diese Warnung, die ist noch aktuell. Könnt ihr in der Welt sehen. Alkohol war für Menschen schon immer ein Problem gewesen, das wissen wir. Deshalb ist das kein altes Problem, sondern das ist heute nach wie vor total aktuell. Dabei sollen wir uns als Christen genau anders verhalten. Wir sollen ja, wie wir letztens gehört haben, weise sein. Und dazu gehört auch, dass wir diese Dinge beachten. Weise sein im Kopf. Und ein Punkt davon war ja auch, als wir das mit der Weisheit gehört haben, dass wir ja nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter des Wortes. Das heißt also, alles, was hier steht, sollen wir auch umsetzen in unserem Leben. Wenn ihr euch mal mit Ephesus befasst, dann könnt ihr sehen, dass das eine Riesenstadt war. Zu Zeiten von Paulus etwa 200.000 Einwohner. Es war also eine Riesenstadt. 200.000 Einwohner, zahlreiche religiöse Bauten, viele Altäre, ein Riesentheater mit 25.000 Sitzplätzen. Dort stand eines der sieben Weltwunder, der Tempel der Artemis. Und es war auch ein Ort, ja, wo exzessiv gelebt wurde, berauschend gelebt wurde. Es war der Sitz des Statthalters der Provinz Asia, der von den Römern dort eingesetzt worden ist. So war es dort an dem Ort, und so ist es vielleicht auch heute noch in unserer Welt, sehr schwer, dieser Sache zu entgehen, diesem exzessiven Leben. Und das wusste auch Paulus, deshalb schreibt er es den Ephesern. Und er schreibt es auch uns. Denn die Zeit, die hat sich nicht groß gewandelt. Paulus warnt die Epheser, passt auf, dass ihr nicht in die gleiche Richtung geht. Im Alten Testament bei Jeremia sehen wir, was es für Folgen hat. Ähnlich wie Salomo und Paulus warnt er vor dem Genuss des Weines. Ja, er gibt Jeremia sogar in einer Vision den Auftrag, die Völker zu verführen mit Wein, mit Alkohol. Was kommt dadurch zu Tage oder was bringt das an den Tag? Nämlich unsere eigentliche Gesinnung, Trunkenheit. Das sagt der Herr dem Jeremias in einer Vision. Er soll unter die Völker gehen und soll Alkohol verteilen, damit sie ihr Gebaren an den Tag legen, dass sie den Herrn nicht kennen. Und er spricht vom Zornwein, das heißt also der Wein, der zum Zorn Gottes führt. Die Zeichen eines solchen Tuns, wenn wir berauscht sind, sind Betörung, sind Raserei, Unzucht, gotteslästerliches Gebaren, Ekstase und damit verbunden natürlich auch, und das ist das Schlimmste, die völlige Ignoranz und Ablehnung Gottes. Die Ablehnung der Tat Jesu Christi am Kreuz und letztendlich auch die Ablehnung des Heiligen Geistes. Menschen, die in Trunksucht leben oder die sich berauschen, die haben ja keinen Platz mehr für den Heiligen Geist. Denn dieser Platz ist ja schon besetzt durch den Weinrausch. Dieser Platz ist schon ausgefüllt mit irdischen Dingen. Und ich rede jetzt nicht nur von Alkohol und Wein, sondern hier meint Paulus auch stellvertretend alle irdischen Dinge, die es sonst auf uns einwirken und uns ein tolles irdisches Leben vorgaukeln, in dem wir uns bewegen können. Das sind unter Umständen auch Dinge dabei, die ganz legitim sind. Wir wissen, dass Alkohol, ja, wenn du ihn trinkst und dich im Verkehr bewegst, dass du da bestraft wirst vom Staat. Ja, das stimmt. Aber das Trinken an sich bestraft der Staat ja nicht. Nur wenn du Auto fährst oder Fahrrad oder zu Fuß, dann wirst du bestraft unter Umständen. Sicherlich ist damals wie heute Weinseligkeit, also Alkohol, ein Übel der Welt. Das müssen wir so sehen. Aber auch wahrscheinlich damals schon Drogenkonsum. Wenn du dich in Trance bringst mit Musik. Wir wissen von diesen Konzerten. Wenn wir die besuchen und mal sehen im Fernsehen dann, wie es da abgeht. Natürlich auch unter Umständen in Verbindung mit Alkohol oder mit Drogen. Oder andere religiöse Praktiken, die ganz einfach ja deinen Geist trüben. Trunkenheit, egal in welcher Form und egal auch durch was hervorgerufen, da erkennt der Mensch das Heil Gottes nicht mehr. Das Heil Gottes kann er nicht wahrnehmen. Er ist betäubt im Kopf. Im Rausch verliert er total die Beherrschung über sich selbst. Er wird getrieben von anderen und getrieben von seinen Begierden. Außerhalb jeder Kontrolle und jeder Selbstbeherrschung. Paulus spricht hier von Ausschweifung. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Ausschweifung, sagt Paulus, und Ausschweifung bedingt Heillosigkeit. Und Heillosigkeit bedeutet so viel, du hast das Heil nicht. Und ihr an die Epheser gerichtet, passt auf, dass ihr das Heil nicht verliert. Und auch an uns gerichtet, passt auf, mit was ihr euch füllt. Mit weltlichen Dingen oder mit dem Heiligen Geist. Im Originaltext steht das Wort für Ausschweifung, lateinisch asocia. Kennt ihr? Wenn jemand asozial ist. Das benutzen wir auch. Der ist asozial. Was meinen wir damit? Der ist außerhalb der Gesellschaft. Das drücken wir damit aus. Und so macht Paulus auch hier. Asozia für Ausschweifung, außerhalb der Gesellschaft. Was meint er hier für eine Gesellschaft, Paulus? Na, natürlich die Gesellschaft Gottes. Da benutzt er dieses Wort Asozia. Wir sind, wenn wir uns der Ausschweifung der Welt hingeben, außerhalb, asozial, weil wir außerhalb der Gesellschaft Gottes sind. Wir sind nicht in einer geistlichen Verbindung mit Gott durch den Heiligen Geist, werden auch davor gewarnt, uns darin irgendwie zu bewegen, sondern wir sind in irdischer Gesellschaft. Und Paulus schreibt dann weiter, nach diesem Aufruf, Ausschweifung, was Ausschweifung ist, da kommt er mit dem Wort, sondern, und jetzt kommt das Gegenteil, und da schreibt er, sondern werdet voll Geistes, ja, welches Geistes denn? Des Heiligen Geistes. Werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Das ist das Kontrastprogramm. Kontrastprogramm zur Welt. Nicht nur, was den Alkohol betrifft. insgesamt. Wie sollen wir also sein? Wir sollen gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. Denn wenn wir gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, hat der andere Geist, der irdische Geist, keinen Platz mehr, so wie es umgekehrt auch ist. Wenn wir dem irdischen Geist Platz geben, dann hat der Heilige Geist keinen Platz. Es geht also immer nur eines. Und wir werden gewarnt davor und werden darauf hingewiesen, wessen Geist wir sein sollen. Wir Gläubige sollen eines anderen Geistes sein als die Welt. Wir sollen erfüllt sein vom Heiligen Geist. Erfüllt heißt bis oben hin voll. Ich weiß, schaffen wir nicht immer. Die Welt ist wirklich tückig. Aber wir sollen es anstreben. Und wir sollen gewarnt sein. Die Gefahr ist immer groß, wie in Ephesus, auch heute noch. Auch für uns Christen. Wie ist nun die Wirkung des Heiligen Geistes zu sehen? Im Gegensatz zu dem Weingeist, der Weinseligkeit, der Trunkenheit. Der Heilige Geist, der ist nur klar im Kopf zu sehen, wenn du deine Gedanken beisammen hältst. Wenn du in Gedanken auch verwandelt bist, hin zu ihm. Wenn du die richtige Sichtweise auf Gott bekommst. Wenn du ein waches Denken an den Tag legst. Einen geschärften Blick für Gott, aber auch einen geschärften Blick für die Welt und ihre Tücken und ihre Verführungen. Merkt ihr, wie konträr dieses Programm ist? Trunkenheit kann uns diesen Blick nehmen, diese klare Sichtweise. Vers 19, rede zueinander mit Psalmen und Lobgesängen, mit geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Das sind die Mittel, die wir an den Tag legen sollen. Wir sollen zueinander reden, mit Psalmen, sollen erfüllt sein vom Heiligen Geist, füreinander, miteinander reden, uns in Liebe begegnen und keine Verstockungen gegeneinander haben. Warum nennt Paulus gerade die Psalmen hier? Ja, wenn wir in die Psalmen gucken, dann sehen wir so als Bild, das Bild von vorrangig von David, der alle Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens durchgemacht hat, der sich hat verführen lassen, der üble Dinge getan hat, bis hin zum Mord. Wir wissen das von Uriah, den er an die vorderste Front geschickt hat, damit er stirbt. Wir sehen aber auch seine Beziehung zu Gott. Deshalb nennt er uns hier die Psalmen, schaut da mal rein und begegnet euch damit. Dass ihr erkennt, auf der einen Seite, wie tückisch das Leben ist und auf der anderen Seite, wie gut es mit Gott sein soll. Deshalb nennt Paulus hier die Psalmen als Beispiel. Lest da drin, wie oft es auch David schlecht ging und wie oft es ihm aber auch wieder gut ging und er den Herrn gelobt hat. Und als zweites nennt er uns hier Lobgesänge und geistliche Lieder. Wir haben heute gesungen. Lieder sind tolle Sachen. Und jetzt rede ich nicht von Konzerten, wo man in Ekstase gerät. Sondern Lieder, geistliche Lieder sind hier genannt, die uns mit Freude erfüllen sollen. Und ja, Lieder sind abhängig von den Noten. Wir merken das manchmal, wenn wir ein Lied nicht so richtig können. Wenn einer die Noten nicht so richtig kann, dann hat er schon mal Schwierigkeiten. Mir geht es zumindest so. Aber trotzdem sollen wir zusammenkommen und den Herrn loben mit geistlichen Liedern. Und wir sind nicht alle gleich. Nicht jeder kann so gut Musik wie der Friedemann. Aber wir sollen trotzdem zusammenkommen. In der Musik gibt es das Wort Symphonie. Gleichklang. Das ist das Wort, was wir haben sollen, auch in unserem Gebaren untereinander. Ein Gleichklang in Liedern, aber auch in Gebet. Wir sind alle unterschiedlich begabt, auch in der Musik, aber trotzdem sollen wir ja dem Herrn Lob singen. Geistliche Lieder. Und wir sollen auch sehen, wem wir das entgegenbringen. Wir singen ja nicht für uns, wir beten ja nicht für uns, sondern wir beten zu einem Gott. Ist uns das klar? Wenn wir singen, dass wir eigentlich Gott Lob singen. Und Paulus sagt hier klipp und klar, warum wir das tun sollen in Vers 20. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das schreibt er uns hier. Das ist der Grund für unseren verwandelten Geist. Das tun wir alles für Gott, weil wir es ihm auch, und das wissen wir aus den vergangenen Predigten, schuldig sind. Gott ist also unser Adressat, wo wir das hinschicken, wenn wir einander begegnen und wie wir einander begegnen. Gott schaut darauf, wie wir einander begegnen. Gott schaut, ja, wie wir miteinander reden. Gott sieht unseren Lobgesang, Gott sieht unser Gebet und er hört auch unser Gebet. All diese Dinge sind also auf ihn gerichtet. Unser Blickwinkel muss dorthin gehen, nicht auf die Welt, weg von der Welt. Und dazu befähigt uns der Heilige Geist, der in uns wohnen soll. Deshalb müssen wir wissen, erstens mal, dass wir als Christen, die wir gerettet sind, den alten Geist eigentlich abgelegt haben. Der ist weg. Auch wenn wir uns manchmal verirren. Manchmal tun wir das. Aber eigentlich sollen wir nicht so leben, sondern wir sollen christlich leben, wie wir so schön sagen. Erfüllt vom Heiligen Geist sein. Vergessen wir dabei nicht die Gegensätze, die Paulus hier aufweist. Einmal diese Weinseligkeit als Beispiel und auf der anderen Seite den Heiligen Geist. Und diese Weinseligkeit, die will uns etwas vorgaukeln. Das müssen wir wissen. Die Welt will uns auch etwas vorgaukeln. Die will uns vorgaukeln, ein Trugbild. Denn dieses Trugbild, was die Welt uns vorgaukelt, was wir jetzt gerade im Moment sehen, das ist ein Trugbild. Ein Trugbild, was vergehen wird. Das ist angekündigt von Gott. All das, was wir hier sehen, ist wie im Film. Und dieser Film wird irgendwann mal von Gott beendet. Und dann kommt der Richtige, das richtige Leben. Dann kommt das richtige Leben. Und es ist dann die Frage, wie sieht dein richtiges Leben aus? Wo verbringst du denn dein richtiges Leben dann? In Ewigkeit. Und da gibt es nur zwei Dinge. Entweder du bist bei Gott, weil du erfüllt warst vom Heiligen Geist, der dich geführt und gelenkt hat, und du geglaubt hast an Jesus Christus und seine Tat, oder du hast an die Welt, diesem Trugbild geglaubt, was dann vergangen ist und keinen Wert mehr hat. Wessen Geist sind wir also? Was ist das Bessere? Das Trugbild oder die Wahrheit? Denn die Wahrheit erfahren wir durch das Wort. Die Wahrheit ist, diese Welt wird vergehen. Jesus kommt wieder. Jesus nimmt die, die ihm gehören. Und er kennt alle jetzt schon. Und er wird alle anderen verurteilen, die ihm nicht gehören. Das ist die Wahrheit. Und deshalb müssen wir achten, so wie es hier auch in Epheser steht. Passt auf, seid ihr der Welt, lasst euch nicht verführen. Auch wenn ihr schon gerettet seid, passt auf, berauscht euch nicht an der Welt. Epheser 4, 30. Denn immer dann, wenn wir das tun, dann schreibt Paulus uns hier, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Das ist also unser Blickwinkel. Ja, wir bleiben in der Gnade. Das muss betont werden. Auch wenn wir mal fallen, wir bleiben in der Gnade. Ja, Aber wir betrüben den Heiligen Geist. Das ist eigentlich das, was Gott nicht möchte. Das Betrüben ist eigentlich eine Traurigkeit. Ne? Eine Traurigkeit, die sowohl der Heilige Geist dann hat, als auch Gott, wenn er das sieht. Wie gesagt, wir verlieren nicht unser Heil. Wenn wir Gott gehören einmal, dann gehören wir ihm immer. Aber wir können ihn schon wehtun. Deshalb müssen wir hinschauen auf Gott. Und wir müssen in der Erwartung wandeln, was er uns verheißen hat. So wie es in Epheser hier steht. Sagt Gott alle Zeit Dank. Und zwar durch das, was unser Herr Jesus für uns getan hat. Denn damit verbunden, was Jesus getan hat, ist ja unsere Erlösung. Und mit verbunden mit dieser Erlösung ist das, was er uns versprochen hat. Ein ewiges Leben bei ihm. Ewiges Leben im Himmel. Und Paulus gibt uns als letztes so nochmal einen Ratschlag. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Was will er damit sagen? Wenn wir uns gegeneinander unterordnen, dann erhebt sich keiner über den anderen. Ne? Ist doch toll. Also jeder soll so leben, dass wir einander uns unterordnen. Das heißt also, keiner ist besser, keiner kann sich mehr rühmen. Der Einzige, der hier Ruhm verdient, ist Gott selbst. Das gibt er uns mit als letzten Satz hier in diesem Teil. Ordnet euch einander unter. Und weshalb? Ja, unter die Furcht des Herrn. Weil wir ehrfürchtig sind vor Gott, sollen wir das tun. Einander unterordnen. Gegen den anderen gut reden. Über ihn gut reden. Lobpreis für Gott in Gemeinschaft. Lieder singen in Gemeinschaft. Beten in Gemeinschaft. Erfüllt sein in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Deshalb treffen wir uns hier in der Gemeinde. Dieser Ort, Gemeinde, ist wie so ein Labsal. Ne? Wenn wir da nach draußen gehen, sehen wir, wie die Welt ist. Also hier sind wir alle eines Geistes, hoffe ich. Und die Welt ist ganz anders. Ist manchmal schwer. Wir gehen raus und sehen, boah, möchte ich eigentlich gar nicht dazugehören. Muss trotzdem drin leben. Aber die Warnung gilt uns. Ich fasse nochmal zusammen. Der Geist der gefallenen Welt, hier verbunden mit Weinseligkeit, aber auch mit anderen Dingen, steht in direktem Gegensatz zum Heiligen Geist. Das ist konträr, nicht vereinbar. Zwei verschiedene Dinge. Ein Mittelweg gibt es nicht. Du kannst nicht der Welt dienen, so wie sie es gesagt haben, und du kannst Gott dienen. Du musst dich entscheiden. Wem gehörst du? Bist du das Eigentum der Welt oder bist du das Eigentum des Heiligen Geistes und damit Gottes? Wir werden gewarnt als drittes vor Verführungen der Welt, denn sie lauern an jeder Ecke, sie sind tückisch, so wie in Ephesus hier. Auch dort war wahrscheinlich die Gefahr, auch für Christen groß, wieder abzuwandern, abzudriften. Es war eine furchtbare Stadt, würde man sagen. Da war alles möglich. Also auch hier die Warnung für uns, passt auf vor den Verführungen, denn sie lauern an jeder Ecke. Und als letztes tun wir die Dinge, die Gott gefallen, ganz einfach. Das war natürlich verbunden auch mit der Weisheit, die wir aus seinem Wort kriegen. Warum? Ihm zu ehren. Und zu ehren Jesu Christi, der für uns alles getan hat. Und deshalb liegt die Erlösung auch auf uns. Und deshalb liegen auch die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, dass wir dereinst bei ihm sind im Himmel und nicht mehr in diesem Trugbild leben müssen, Die Verheißungen sind uns ebenfalls gegeben. Soweit der Text. Ich bete noch zu Abschluss. Ja, Herr, öffne du uns immer wieder die Augen. Herr, zeige uns, wie wir uns richtig verhalten und wie wir das Richtige tun, Herr. Lass uns nicht abdriften. Herr, die Verführungen auch jetzt noch, so wie in Ephesus, sind sehr groß. Und wir wissen, dass wir immer in der Gefahr stehen. Schärfe unseren Blick für dich, für dein Wort, für das, was du uns möchtest sagen und was die Welt uns nicht bieten kann. Hab Dank für alles, was du uns täglich gibst, auch in deinem Wort, dass wir es beachten, Rat annehmen, ja, und darauf hoffen, dass du ja dereinst schnell wiederkommst, um uns von diesem Trugbild zu erlösen und uns die wahre Welt zu zeigen. Amen. Haben wir noch ein Lied?
Ja. Wir können noch singen Nummer 13 in dem blauen Liederheft. Das greift nochmal den Gedanken auf, redet zueinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn dankbar im Herzen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dazu gerne aufstehen. Nummer 13.